Schönste an Köln ist die Autobahn nach Mönchengladbach.
Fohlenstammtisch.
Hier ist der Fohlenstammtisch.
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 Ganz klar Fohlenstammtisch.
Ja, sind wir denn nicht alle Fohlenstammtisch?
Der Fohlenstammtisch meldet sich heute zurück. Dieses Mal am Dienstagabend nach dem Sonntagsspiel zu Hause gegen den FC Augsburg. Und ja, heute ist es wieder etwas voller am Fohlenstammtisch. Man könnte sagen, für jedes Tor, das Borussia geschossen hat, ist jemand von uns da. Es freut mich sehr, dass der Matthias mal wieder mit von der Partie ist. Matze, wir haben dich hier vermisst. Umso schöner, dass du wieder da bist. Andi aus Pinneberg ist noch da und natürlich die Simone aus dem Siegerland. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Borussia ist auf jeden Fall gut ins neue Jahr gestartet. Und an dieser Stelle, liebe Zuhörer da draußen, wünschen wir euch natürlich auch noch ein frohes neues Jahr und alles Gute für 2026. Ja, ich habe es gerade schon angesprochen. Borussia ist gut in das neue Kalenderjahr gestartet mit einem fulminanten Spiel gegen Augsburg zu Hause, war nicht so zu erwarten, meiner Meinung nach. Also die Tendenz in den letzten Spielzeiten gegen Augsburg war ja alles andere als rosig. Und von daher gab es da ja eine riesige Überraschung, fand ich. Simone, du warst im Stadion. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, die frühe Führung war natürlich gut für die Kontrolle, für Selbstbewusstsein, ne? Wir haben das auch zu keiner Zeit irgendwie aus der Hand gegeben. In der ersten Halbzeit fand ich die Intensität, die Eugen auch immer anspricht und fordert, die ist wirklich da gewesen. Ja, wenn du dann in der achten Minute das 1-0 machst, dann ist natürlich schon mal das ist eine gute Vorlage. 20. Minute 2-0, ja, dann sah es ja schon gut aus, aber das war auch irgendwie in keinster Weise gefährdet, fand ich. Also, ne? Wir haben das wirklich gut gemacht, richtig gut gestartet und ja, für den Start richtig gut.
Ja, definitiv. Bevor wir gleich aufs Spielgeschehen vielleicht zu sprechen kommen, du hast gerade was gesagt mit der Intensität. Ich weiß nicht, ob ihr euch nach den Spielen immer die Insights anguckt. Von dem einen oder anderen weiß ich, dass er die schaut von uns hier. Aber was mir da immer wieder gut gefällt, ist auch die Ansprache in der Kabine, was du da so mitbekommst. Erstaunlich fand ich das, was Eugen in der Kabine vor Anpfiff gesagt hat, nämlich, dass die auf jeden Fall das Spiel ganz klar dominieren wollen, dass die das Spiel auf jeden Fall gewinnen werden. Und der hat da, fand ich, genau die richtigen Worte auch gewählt, auch in der zweiten Halbzeit dann, also in der Halbzeitansprache, dass da ganz früh klar kommuniziert wurde, jetzt gilt es nochmal nachzulegen, das Vierte zu machen und dann behalten wir die Punkte da zu Hause im Park. Und das gefällt mir richtig gut. Und auch von den Spielern selbst, ich glaube, Engelhardt, Tabakovic waren da jetzt wieder zu sehen, also da entsteht gerade richtig was. Ja, witzig, dass es gerade die beiden sind, unsere Leihspieler, die hoffentlich noch lange da sind. Aber ja, eins nach dem anderen. Andi, wie hast du das Spiel gesehen und wie warst du mit dem Start in das Spiel zufrieden?
Ich war sehr zufrieden von dem Spiel. Ich finde, das haben wir sehr dominant gemacht. Das, was ich eigentlich auch erwartet habe. Und ich glaube, die 3 Tage Bielek haben ganz gut getan, dass die sich da nochmal zusammengerauft haben und einiges angesprochen haben, was wir jetzt auf dem Platz gesehen haben.
Ja, definitiv. Da sagst du was. 3 Tage Bielek. Es gab das Testspiel gegen Hannover, das ja alles andere als gut lief. Aber unterm Strich war es, glaube ich, genau richtig, weil du da nochmal die Grenzen aufgezeigt bekommen hast und du dann auch nochmal gemerkt hast, Mensch, da muss ein bisschen mehr kommen. Du kannst da nicht irgendwie Larifari-Fußball spielen. Ich meine, klar, es ist ein Testspiel und da wird vieles ausprobiert. Es gab die eine oder andere Personalie, die auch neu im Team war, wie Kota Takay. Und ja, aber unterm Strich war das, glaube ich, eine gute Sache. Ja, mit Blick auf die Aufstellung war es im Wesentlichen ja, eine offensichtliche Aufstellung, fand ich. Es gab eine Ausnahme, womit ich nicht gerechnet hätte. Das war Luca Netz. Also ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass nach der Vertragsverlängerung von Ulrich, der jetzt auch da am vergangenen Sonntag in der Startelf stehen würde. Stattdessen haben wir Luca Netz gesehen. Und ja, Matze, wie fandest du jetzt insbesondere Luca Netz in dem Spiel?
Ja, auch erstmal liebe Grüße, frohes neues Jahr in die Runde und alle Zuhörer da draußen.
Ja, war für mich auch sehr überraschend, die Aufstellung, zumindest diese Position mit Luka Netz, war so gar nicht zu erwarten. Dann gleich eine Vorlage geliefert an unseren Freund Joe Skelly. Glückliches Tor mit dem Abpraller, das er ihn dann noch verwandelt hat, hat uns natürlich alle gefreut. Und ich sag mal, dadurch war der Bann auch so ein bisschen gebrochen und war auf jeden Fall eine ganz gute Leistung von Luka Netz. Und Lukas Ulrich kam ja gar nicht, wurde ja gar nicht eingewechselt in dem Spiel, ziemlich überraschend nach einer Vertragsverlängerung. Hat mich ehrlich gesagt sehr gewundert.
Ja, ich glaube, da wird das Thema Belastungssteuerung eine Rolle gespielt haben. Jetzt mit der englischen Woche kennt Borussia jetzt ja auch schon etwas länger nicht mehr so, dass du sagst, du hast 3 Spiele innerhalb von einer Woche. Jetzt haben wir ja nach dem Augsburg-Spiel eben morgen Abend um 20:30 Uhr das nächste Spiel in Hoffenheim und am Samstag 15:30 Uhr ist es dann, glaube ich, auswärts beim HSV. Ich bin mir relativ sicher, dass. Ja, dass Lukas Ulrich entweder morgen oder spätestens dann Samstag wieder in der Startaufstellung stehen wird und das wirklich ein Thema der Belastungssteuerung ist. Aber ja, du hast es gesagt, Luka Netz hat eigentlich da die Tür geöffnet. Mit dem frühen 1:0 kannst du natürlich das Spiel direkt auf deine Seite ziehen. In der 8. Minute war es, glaube ich, als das Tor gefallen ist. Und es sollte dann ja nicht der letzte Assist von Luka Netz bleiben. Also der hatte ja später nochmal einen beigesteuert. Tabakovic, der dann das 3:0 machen konnte. Und das war definitiv eine sehr, sehr überzeugende Leistung und macht natürlich auch Lust auf mehr. Und es bleibt dann natürlich auch die Frage hinsichtlich potenzieller Wintertransfers. Was passiert jetzt mit Luka Netz? Der hat da ordentlich Werbung für sich gemacht, das muss man sagen. Das Wintertransferfenster hat ja noch geöffnet. Es gibt ja, was man so hört, Interesse aus England. Und ja, wie gesagt, wer weiß, was da jetzt passiert. Mit Lukas Ulrich haben wir jetzt auf jeden Fall ein Backup, falls Luka Netz nochmal wechselt. Und es wird auf jeden Fall eine spannende Position in naher Zukunft sein, die linke Schiene. Wer sich da festspielen kann, beziehungsweise wie es dann eben mit potenziellen Wechseln weitergeht. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Also Luka Netz hat dann in der 8. Minute eine Vorlage gegeben in die Mitte zu Joe Skelly, der dann eigentlich, so ehrlich muss man ja auch sein, den ersten Abschluss schon da im Tor unterbringen könnte. Hat er nicht geschafft, hat dann aber eben den Abpraller nutzen können, konnte dann mit dem zweiten Abschluss quasi fürs 1:0 sorgen und ja, dann kam relativ früh Euphorie auf. Und vor allem, was dann sehr erstaunlich war, war, dass unmittelbar nach dem Tor Borussia direkt weiter in einer Drangphase war. Also die sind nicht wie sonst als erstmal ein bisschen abwartender geworden, sondern haben weiterhin hochgepresst, haben früh gestört. Und hatten dann auch noch die ein oder andere Abschlussmöglichkeit, ja, bevor dann eben zu einem späteren Zeitpunkt das 2:0 durch eine Standardsituation gefallen ist. Was ist passiert? Standardsituation im Sinne eines Elfmeters, werdet ihr sicherlich alle gesehen haben. Es wurde ein halbhoher Ball in den 16er geschlagen und ein Augsburger war, ja, es war wohl ziemlich knapp, auf der 16er Linie mit dem Arm dran. Der Schiedsrichter hat relativ schnell entschieden, dass es Elfmeter gibt. Hinten dran stand, glaube ich, Engelhardt, wenn ich mich richtig erinnere, der dann hätte entweder nochmal passen oder abschließen können. Und ja, es gab dann eine VAR-Prüfung und gab einen Elfer. Und ja, den Elfer hat es dann auch tatsächlich gegeben. Kevin Dix ist angetreten und hat souverän zum 2:0 verwandelt. Und das Erste, was ich mir in diesem Moment dann dachte, war, dass ich einfach unfassbar froh bin, dass wir wieder einen sicheren Elfmeterschützen haben. Weil ja, in der jüngeren Vergangenheit war das ja mit den Elfern auch öfter mal ein bisschen was schwierig gewesen. Simone, wie siehst du das denn? Wie siehst du die zum einen die Rangordnung, also dass es ja ganz klar kommuniziert wurde, dass Kevin Dix für Elfmeter verantwortlich ist und dann, wie er sie qualitativ auch schießt?
Ja, ich bin da auch ziemlich froh, wie du gerade schon gesagt hast. Wir hatten ja da immer schon teilweise Schwierigkeiten und er versenkt die richtig cool. Klar, der Torwart hatte zwar die richtige Ecke, aber der war so gut geschossen und feste geschossen, vor allem. Nee, aber der tut insgesamt dem Team auch gut. Mit seiner ganzen Präsenz und Ausstrahlung, finde ich, ist er ein wichtiger Faktor mittlerweile. Und von daher, ja, gute Eckenschützen. Gute Torschützen, gut gestartet, kann so weitergehen.
Ja,
Ne?
definitiv. Kevin Dix ist ein relativ kerniger Typ. Das hat man spätestens dann im Derby auch gesehen, wo er sich mit dem einen oder anderen nochmal angelegt hatte. Andi, wenn ich jetzt mal in deine Richtung blicke, du als Trainer, oft haben wir diesen kernigen Typen, diesen unangenehmen Spielertypen gefordert. Jetzt finde ich, haben wir ihn mit Kevin Dix tatsächlich in unseren Reihen. Wie wichtig ist so ein Spieler, der dann zwischendurch vielleicht auch einfach mal ein Zeichen setzen kann für die komplette Mannschaft und auch für den Trainer allen voran, weil der ja auch weiß, da sind Spielertypen auf dem Platz, die dann vielleicht auch einfach mal, ich erinnere mich immer an diese obligatorische Stindelgelbe, die es damals gab, ne, der einfach mal da reingrätscht, reinholzt und bewusst auch eine Spielunterbrechung zieht, damit da alle mal noch mal ein bisschen klarkommen auf dem Platz und es kleinere Pausen gibt. Wie wichtig sind solche Spielertypen für das Team?
Ich finde, die sind sehr, sehr wichtig. Wie du schon sagst, Stindl war ja auch so einer. Und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, so einen im Team zu haben. Ja, und außerdem schießt er auch die Elfmeter richtig gut. Das hatten wir ja gerade das Thema. Und übernimmt auch Verantwortung. Und ich denke, das ist schon ein sehr wichtiger Transfer war, den wir da gemacht haben.
Ja, definitiv. Ich glaube, das sehen wir alle so. Eine absolute Bereicherung für das Team, eine absolute Bereicherung auch für die Defensive, muss man ja auch sagen. Unsere Defensive war ja in den letzten Monaten und in den letzten Saisons, kann man eigentlich schon sagen, ja, recht wackelig, obwohl da eigentlich vom Namen her gute Spieler standen. Und Kevin Dix gibt der Mannschaft da meiner Meinung nach sehr viel. Matze, wie siehst du die Personalie Kevin Dix?
Auch sehr, sehr guter Transfer. War ja auch ein Roland Virkus-Transfer, muss man ja ehrlich zugeben.
Darf man nicht vergessen an der Stelle, genau.
Der ja auch schon länger eingetütet war. Der war ja auch, glaube ich, vorletzte Saison schon im Gespräch. Und ja, können wir sehr zufrieden sein. Genauso wie mit unserem neuen Torschützenkönig, so wie es aussieht. Haris Tabakovic. Für mich unglaublich. Also, wer hätte das gedacht nach den ersten zwei, drei Spielen, dass der so einschlägt? Und es wird richtig, richtig spannend in meinen Augen, wenn Kleindienst dann noch zurückkommt, wie die zwei sich dann duellieren werden. Ich meine, Kleindienst wird noch einen Moment brauchen. Vielleicht war es ja auch in der Hinrunde zu früh, seine Rückkehr. Und kann für uns eigentlich nur sehr gut sein, die Situation. Dass wir wirklich zwei Leute haben im Sturm, die Tore schießen möchten. Und
Ja, absolut.
beziehungsweise auch Tabakovic hätte ja auch am Sonntag drei Tore machen können. Diese Chance, die war ja, ja eigentlich auch ein 100%er, dass er den dann verdattelt hat. Ja, kann mal passieren. 4:0 gewonnen. Somit können wir sehr zufrieden sein.
Ja, definitiv. Also am Ende des Tages bei einem 4:0 ist diese Situation nicht mehr spielentscheidend. In anderen Spielsituationen kann es das natürlich sein. Ich hätte mir sogar fast schon gewünscht, dass er den Ball quer rüber zu Moya legt, der ja später eingewechselt wurde, weil ich glaube, der hätte dann wirklich nur noch einschieben müssen. Torhüter wäre dann geschlagen gewesen. Aber ja, wie sagt Lotta, wäre Fahrradkette. Es kam dann anders. Aber wie gesagt, mit einem 4:0 können wir sehr, sehr gut leben. Und ja, da sagst du was. Tabakovic macht in diesem Jahr genau da weiter, wo er in dem vergangenen Jahr aufgehört hat. Der trifft und trifft einfach weiter. Kann er jetzt gerne morgen Abend dann auch gegen seinen Ex-Verein nochmal tun. Also da kann er ruhig gerne nochmal nachlegen. Und du hast es angesprochen, Matze. Das wird ein absolut spannender Kampf, wenn Kleindienst wieder fit ist. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Wir alle wissen, dass Kleindienst erstmal herangeführt werden muss. Der wird eine gewisse Zeit brauchen, bis der überhaupt wieder ein Startelf-Kandidat sein wird. Und ja, sportlich gesehen wird es auch schwierig, ne? Also wenn du dir den Tabakovic in der Form aktuell anguckst, kommst du da so leicht tatsächlich erstmal nicht dran vorbei. Und langfristig bleibt natürlich immer noch die Frage, wie geht es mit Tabakovic weiter? Der wird jetzt definitiv auf sich aufmerksam machen. Ist natürlich ein absoluter Glücksgriff für uns, dass ein Leihstürmer, für den du, ich weiß es nicht mehr genau, 800.000 oder was für die Leihe bezahlst, so einschlägt, so viele Tore schießt. Aber am Ende des Tages wird sich das natürlich auch auf die Ablöse, die du zahlen müsstest, nochmal auswirken. Weil andere Vereine sehen das auch, was der da macht. Der ist jetzt auch nicht mehr so jung. Das heißt, der wird sich auch gut überlegen, wo will er hinwechseln, wo kann er hinwechseln. Und ich hoffe einfach, dass wir da als Borussia Mönchengladbach die Möglichkeit haben, den zu halten. Weil ich habe es gerade eben schon gesagt, auch in der Kabinenansprache. In den Interviews, bei Sky war jetzt ein Format zu sehen, wo die bei dem zu Hause waren. Also was dieser Typ alles so von sich gibt, das ist schon sehr bodenständig, sehr sympathisch und ja, er schießt die Tore, ne? Also ich wäre da sehr, sehr happy, wenn wir den irgendwie fest verpflichten könnten und der langfristig noch bei Borussia bleibt. Simone, wie siehst du das Thema oder die Personalie Haris Tabakovic?
Ja, ich sehe das genauso wie du. Er war ja sofort quasi da. Er war sofort integriert, hat sich sofort integriert. Er fühlt sich ja auch total wohl. Das hat er jetzt in dem Interview auch gesagt. Und was natürlich auch eine Rolle spielt, seine Frau fühlt sich auch total wohl. Ne? Das darf man ja nicht immer außer Acht lassen. Ne? Die hat jetzt auch betont, also sie wäre auch für eine Verlängerung. Ja gut, sitze im Dorf Hoffenheim oder in Düsseldorf. Das ist natürlich ein Unterschied. Ne?
Das ist ein Unterschied.
Aber sie haben gesagt, sie fühlen sich total wohl und das ist ja schon mal ein wichtiger Faktor. Und du hast jemanden, der trifft, du weißt, was du von dem hast, das weißt du bei neuen Transfers, die du dann wieder tätigst, nicht. Ja, du hast dann, wenn du Geld in die Hand nimmst, eine gewisse Sicherheit und ich glaube nicht, dass bei ihm noch viele Stationen kommen werden in der Fußballkarriere, seien wir mal ehrlich, in dem Alter, ne? Also, wenn er bei uns unterschreiben wird, dann wird das wahrscheinlich auch vielleicht sogar mit die letzte Station sogar sein, ne? Und von da muss man dann gucken, ja, aber du hast natürlich jemanden, wie gesagt, du weißt, was du an ihm hast dann schon, ne? Weißt du bei
Definitiv.
neuen Transfers nicht.
Genau, also ich finde es sehr erstaunlich. Der ist ja wirklich mit einem sehr, sehr schwierigen Stand bei uns gestartet. Also viele haben ja gesagt, was willst du denn mit einem Tabakovic? Ich will mich da gar nicht rausnehmen. Ich habe den Transfer sehr kritisch gesehen, als er getätigt wurde und dachte mir dann, ja gut, er ist halt der Tschwandschara-Ersatz. Aber er ist ja tatsächlich sehr viel mehr als das. Er ist tatsächlich ein vollwertiger Kleindienstersatz. Das kann man Stand jetzt, nach dieser fast abgelaufenen Hinrunde, ein Spiel fehlt morgen noch, aber soweit kann man das ja tatsächlich sagen. Der hat jetzt 12 Tore geschossen und da gehört jede Menge dazu, dass du das überhaupt nach einem Wechsel in deiner ersten Saison im neuen Verein so liefern kannst. Und von daher, ich habe quasi mein Plädoyer gerade eben schon ausgesprochen. Ich würde mich da wirklich sehr, sehr freuen, wenn der langfristig bei uns bleiben könnte. Ja, und um nochmal auf das Spiel zurückzublicken, so kam es dann halt eben, dass wir noch vor der Halbzeit in der 36. Minute nach Vorbereitung von Netz, hatten wir eben auch schon drüber gesprochen, nochmal nachlegen konnten und Haris Tabakovic das 3:0 per Kopf erzielen konnte. Es gab eine strittige Situation und da würde mich jetzt mal eure Meinung interessieren. Es kam eine Flanke von Netz, ein Eckball war es, glaube ich, von Netz rein. Und im Fünfer gab es dann ein bisschen Gerangel. Es gab einen Zweikampf zwischen einem Gladbacher und einem Augsburger. Und es gab dann ein Duell zwischen Haris Tabakovic und dem Torhüter Finn Dahm von Augsburg, wo Tabakovic im Fünfer tatsächlich den Torhüter zumindest mal berührt hat. Der Arm war ein bisschen draußen. Und ich bin mir nicht sicher, ob dieses Tor hätte zählen dürfen. Andi, wie hast du die Situation gesehen? War es für dich ein reguläres Tor? War es zu wenig für ein Foul? Oder sagst du, Kontakt beim Torhüter im Fünfer gehört eigentlich abgepfiffen?
Also für mich war es ein reguläres Tor. Ich hätte das auch nicht abgepfiffen, weil Dahmen ja, ich sag mal, er geht ja raus und will seine Arme auch hochnehmen und greift dann von unten an den Arm von Tabakovic. Und daher ist es für mich auch kein Foul.
Ja, mit der Begründung kann man das verstehen. Ich tue mir halt immer ein bisschen schwer mit der Bewertung des Schiedsrichters. Also es ist halt nun mal so, in der heutigen Zeit mit VAR weißt du nie, wie dann entschieden wird. Ich glaube, ein anderer Schiedsrichter hätte in genau der gleichen Situation nach Ansicht von Bildern anders entschieden. Aber lass uns das vielleicht in der Runde mal durchdiskutieren. Simone, wie hast du die Situation und die Entscheidung gesehen?
Also das ist für mich so eine typische 50-50-Sache, glaube ich. Also kann man abpfeifen, beschwert man sich nicht, wenn er den abpfeift, aber kann man genauso gut geben, finde ich schwierig. Also ich hätte mich nicht beschwert in dem Fall jetzt, wenn das nicht gegeben hätte. Also da sehe ich ganz andere Sachen, die abgepfiffen werden, wo ich gesagt habe, nie im Leben pfeift man das ab. In der Situation hätte ich mich nicht beschwert, wenn das nicht gegeben hätte.
Ja, hast du, glaube ich, recht. Matze, wie hast du die Entscheidung gesehen?
Also ich fand die Entscheidung auch grenzwertig. Muss aber dazu sagen, bei 1,95 Größe ist das auch schon wieder eine andere Hausnummer. Ich bin selber 1,93 groß. Und ja, dann ist es natürlich bei, wenn man dann im 16er Zweikämpfe führt, wirkt es vielleicht auch ganz anders, da wie es dann in der Realität dann tatsächlich ist. Somit, ich würde sagen, Glück gehabt. Ich habe eigentlich kurz damit gerechnet, dass das Tor nicht gegeben wird, aber hat ja auch dann einen kurzen Moment gedauert. Sind wir auch mittlerweile gewohnt, dass es länger dauert bei solchen Entscheidungen. Ja, ich sehe das also ähnlich wie die Simone, hätte beides kommen können.
Ja, hätte beides kommen können. Es wäre Gladbach-typisch gewesen, wenn das Tor nicht gezählt hätte. Also nachdem der VAR jetzt wieder kommt und eingreift, habe ich eigentlich damit gerechnet, dass das Tor nicht zählen wird. Für mich ist es auch eine ganz klare 50-50-Entscheidung. Kann abgepfiffen werden, muss nicht abgepfiffen werden. In dem Fall hatten wir Glück und es war in dem Moment dann auch tatsächlich schon ja, eine kleine Vorentscheidung. Weil wenn du zu Hause 3:0 gegen Augsburg in Führung gehst, da gehen dann auch die Köpfe erstmal runter und vielleicht sogar in genau dieser Situation nochmal mit der Argumentation, Mensch, jetzt läuft es auch so richtig gegen uns und du findest wenig, woran du dich klammern kannst, dass du das Spiel in der zweiten Halbzeit nochmal umreißen kannst. Ja, wir haben es gerade eben angesprochen mit dem Inside. Es gab dann, also 3:0 gingen wir in die Halbzeit. Es gab dann eine Kabinenansprache von Polanski, wo er auch ganz klar gesagt hat, Mensch, Jungs, jetzt dranbleiben, wir spielen ja heute zu null, früh nachlegen, wir gewinnen das Spiel. Und genauso ist es dann tatsächlich auch passiert. Augsburg kam besser aus der zweiten Halbzeit raus, als dass sie in die erste oder in die zweite Halbzeit raus, als dass sie in die erste Halbzeit gestartet sind. Haben auch nochmal reagiert, haben personell gewechselt, haben dann kurze Zeit drauf eine gelbe Karte kassiert. Ja, und kurz darauf ist dann das 4:0 gefallen. Und mit dem 4:0 war dann definitiv der Deckel drauf. Da wusstest du, die Punkte behältst du heute hier zu Hause. Es war nochmal Haris Tabakovic, der nochmal per Kopf abschließen konnte. Und ja, er den nächsten Doppelpack geschnürt hat. Also freut mich wirklich wahnsinnig für den. Haben wir eben schon ausreichend drüber gesprochen. Und ja, kurz drauf gab es dann noch einige Wechsel, wo dann eben frisches Personal nochmal reinkam. Moya kam für Honorar an der Stelle auch nochmal. Auf Honorar kann man meiner Meinung nach gar nicht genügend Lobeshymnen singen. Also das ist ja auch Wahnsinn, wenn du da die Statistik siehst, wie viele Punkte wir holen, wenn Honorar spielt, wie viele Punkte wir nicht holen oder wie viel wir holen, wenn er nicht spielt. Also das ist schon ein Spieler, der einen wahnsinnigen Impact auf das komplette Spielgeschehen hat. Und hat mich gewundert, dass der 62 Minuten im Tank hatte, nachdem der ja auch im Testspiel nur, ich glaube, 25 oder 30 Minuten gespielt hatte. Also da war ja auch das Thema Belastungssteuerung nochmal ganz groß. Und ja, dann haben wir kurz drauf nochmal den obligatorischen Maschino-Tabakovic-Wechsel gesehen. Castrop kam für Neuhaus und ja, Kota Takay, der ja jetzt im Winter neu von Tottenham ausgeliehen wurde, kam für Philipp Sander, der das dann in seinen ersten 20 Minuten im Borussia-Trikot sehr ordentlich gemacht hat. Bleibt jetzt mal abzuwarten, wie der sich in naher Zukunft entwickeln wird, wie viel Einsatzzeiten der vor allem bekommen wird. Auch da glaube ich, wir haben eben über das Thema englische Woche Belastungssteuerung gesprochen. Es würde mich nicht wundern, wenn der morgen oder gegen den HSV dann sogar in der Startelf steht und Sander vielleicht rausrotiert, aber da werden wir auf jeden Fall mit Spannung mal drauf gucken. Und hinten raus gab es dann eben noch den Wechsel von den US-Boys. Reyna kam für Skelly. Und ja, kurz drauf war das Spiel dann eben zu Ende. Borussia siegt 4:0 auf den Sonntagnachmittag zu Hause gegen Augsburg. Diese ja, negative Serie gegen Augsburg ist endlich mal gerissen. Und hoffentlich wird das jetzt in der nächsten, in der näheren Zukunft, wenn es eben heißt, Gladbach spielt gegen Augsburg, eine bessere Bilanz für uns werden. Ja, jetzt haben wir gerade über das Thema Kota Takay gesprochen, Wintertransfer. Denkt ihr denn, dass es in der aktuellen Transferperiode noch Zugänge geben wird oder glaubt ihr, dass es nur noch den ein oder anderen Abgang geben wird? Mit Marvin Friedrich hat ein gestandener Profi im Kader gefehlt. Wo unmittelbar vor dem Spieltag das Gerücht auch aufkam, dass der potenziell nach Mainz wechseln könnte zu seinem alten Trainer, zu Urs Fischer. Das ist tatsächlich ein Wechsel, den ich mir sehr gut vorstellen könnte. Marvin Friedrich hat nur noch ein halbes Jahr Vertragslaufzeit und ja, wäre, glaube ich, für Mainzer Verhältnisse eine sofortige Unterstützung, wäre für kleines Geld zu haben und ist für uns natürlich die letzte Chance, irgendwie eine Ablöse zu generieren. Matze, denkst du, auf der Abgangsseite passiert noch was und glaubst du auch, dass auf der Zugangsseite noch was passieren wird?
Ja, also mit Marvin Friedrich, das Gerücht macht ja durchaus Sinn, dass Urs Fischer kennt ihn. Mainz sucht ja noch Verstärkung. Gehe ich zumindest davon aus. So intensiv beschäftige ich mich mit Mainz 05 jetzt auch nicht. Aber da sind wir auch, sag ich mal, der Transfer wäre ja auch, wie du schon sagst, sinnvoll. Und Marvin Friedrich hat ja durchaus auch gute Spiele gemacht für die Borussia, muss man ja auch sagen. Leider kam er ja sehr selten zum Zug, sehr auf die Bank gedrückt. Und ich würde es ihm auch wünschen, dass er dann vielleicht nochmal in Mainz eine Chance bekommt, zu beweisen. Und ja, gut, Abgänge wird es noch geben. Thomas Quantschara, der ja kurioserweise dann ins Trainingslager gereist ist, dann 2 Tage später freigestellt wurde, soll sich einen neuen Verein suchen. Ich denke, das macht auch durchaus Sinn, weil in der Offensive sehe ich jetzt, sind wir eigentlich bestens aufgestellt, haben wir auch eben schon festgestellt. Ja, und wenn es Zugänge geben sollte, überraschenderweise, ich sage mal mit Takay, das kam ja auch aus dem Nichts. Also ich weiß nicht, ob das vorher irgendjemand gelesen hat oder ob man auf transfermarkt.de habe ich es auch gar nicht gelesen. Ja, und ja, Luca Netz ist auch, ja, wie gesagt, schon Kandidat für einen Abgang, um noch eine Ablöse zu generieren. Und ich denke, dann wird es das auch gewesen sein, meiner Meinung nach.
Ja, Thomas Schwanscherer, da sagst du was. Also war ja eine kuriose Geschichte, kannst du dir eigentlich auch nicht ausdenken, dass der da aus der Türkei abreist und einen Tag später wieder in die Türkei fliegt, um ein Trainingslager da zu machen. Also absolut verrückt. Wurde dann freigestellt, um Gespräche zu führen. Heute auf der PK hat Schröder nochmal gesagt, dass er ein vollwertiges Mitglied im Kader ist. Also er trainiert voll mit, steht voll im Saft und man wartet dort jetzt mal ab, ob sich was ergibt. Man hat ganz klar mit dem Spieler gesprochen, hat aber die Tür auch dafür geöffnet, dass wenn ein Transfer nicht zustande kommen sollte, dass es dann eben die Möglichkeit gibt, den sportlichen Wettkampf nochmal anzunehmen. Aber ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Also ich habe es mir für Tchandjara eigentlich gewünscht. Ich war von Tag 1 an eigentlich ein Riesenfan von dem. Ich erinnere mich an das Testspiel in Saarbrücken. Wann war das gewesen? Vor 2 Jahren, glaube ich. Da war ich vor Ort, habe den gesehen und der hat da ein Wahnsinnsspiel hingelegt. Das war dann auch unmittelbar vor seinem ersten Spiel gegen Augsburg. Da schließt sich ja der Kreis auch gerade wieder, wo der diesen bärenstarken Auftritt hingelegt hatte. Und danach kam aber ja gefühlt gar nichts mehr von dem. Und ein großes Problem, das der haben wird, ist, dass du mit Kleindienst, mit Tabakovic und mit Schwanchara eben drei sehr, sehr ähnliche Spielertypen hast, die auch ähnlich agieren. Wenn du jetzt nochmal sagen würdest, ja Mensch, du hast da unterschiedliche Typen vorne drin und brauchst vielleicht für die Brechstange nochmal so einen langen, dann hätte man sich das vorstellen können. Aber du hast jetzt quasi dreimal das gleiche Profil in unterschiedlicher Qualität, finde ich. Und kann mir da, wie gesagt, beim besten Willen nicht vorstellen, dass das nochmal was wird. Wünsche ihm natürlich auch nur das Allerbeste, wenn er bei Borussia bleibt. Natürlich, das hoffen wir, glaube ich, alle, startet er dann nochmal richtig durch. Aber ich kann es mir Stand heute tatsächlich ganz schwer vorstellen. Simone, wie siehst du das Thema mit den Transfers? Denkst du, es passiert noch irgendwas?
Also wenn, denke ich, werden es Abgänge sein. Zugänge sehe ich jetzt irgendwie nicht mehr. Ich sehe aber auch ganz ehrlich gesagt auch keinen Bedarf irgendwie. Das ist keine Position da, wo ich jetzt sagen würde, da brauchen wir jetzt dringend jemanden. Ja. Ich meine, zum Glück, das hatten wir ja selten eigentlich. Ne? Aber da sehe ich jetzt nichts, wo ich sagen würde, da muss jetzt unbedingt im Winter nachgebessert werden. Null. Ne? Und alles andere, ja. Luca Netz, klar, der Vertrag läuft aus. Das ist so jemand, für den du noch richtig Geld generieren kannst, was wir eigentlich auch wahrscheinlich brauchen, gehe ich mal von aus. Und ich denke, dass sich da auf jeden Fall was tun wird. Und Marvin Friedrich, ja, wäre ihm zu wünschen, dass er Mainz, ja, denke ich, würde passen mit Urs Fischer. Ich denke, das ist nicht so unrealistisch, dass das passieren wird. Ne? Und ja, ansonsten. Ja, dann gibt es ja noch dieses Theater um Güner nach Galatasaray. Das ist ja auch so ein Ding, wo ich denke, so, ne? Ja, undankbar
Ja.
finde ich das, die Art und Weise. Ja, du kannst mit dem Verein sprechen und sagen, ich möchte gerne verhandeln, ich habe da ein Angebot, wie auch immer. Aber dieses Krankmelden und dann dahin fliegen und dann erst sagen, ich verhandle da, finde ich nicht in Ordnung. Ja, als Ausbildungsverein sollte man doch ein bisschen Respekt mehr haben. Ja.
Ehrlichkeit währt am längsten. Heißt nicht
Ja.
umsonst so. Finde ich auch sehr traurig, dass ein so junger Spieler, keine Ahnung, ob das über den Berater vorangetrieben wird oder ob das eigene Entscheidungen sind, aber dass man sich dann zu so einem dramatischen Schritt entscheidet, witzigerweise, und irgendwie macht das das Ganze nur noch mal skurriler, finde ich, ist ja angeblich jetzt Galatasaray raus und auf einmal ist Beşiktaş im Gespräch, nee, Fenerbahçe im Gespräch, wo du sagst, Mensch, das kann doch alles nicht wahr sein. Also von dem einen Stadtclub zum anderen, also dann macht er sich auch direkt im Land unbeliebt, weil ja, werden die Gala-Fans auch nicht so gut finden, falls dieser Wechsel zustande kommt. Aber da will ich ehrlich gesagt gar nicht zu viel drüber sprechen, weil da muss man jetzt mal abwarten, was da kommt, was da noch passieren wird. Und er ist ja auch, klar, er ist ein Talent, aber er ist ja noch kein, ja, kein Spieler des Profikaders. Und von daher gucken wir jetzt einfach mal, wie sich das Thema entwickeln wird. Was ich mir gut vorstellen könnte, Andi, da kannst du ja vielleicht mal gleich sagen, ob du das auch für realistisch hältst oder nicht. Was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass wenn auf der Abgangsseite irgendwas passiert, also sei es jetzt Friedrich, sei es jetzt Netz, oder vielleicht sogar beide Spieler, dass wenn Borussia nochmal Einnahmen, ja, bekommt, wir einen oder beide Leihspieler verpflichten würden in der Wintertransferperiode, sofern das möglich ist. Also ich könnte mir wirklich gut vorstellen, wenn Netz verkauft wird, dass dann Schröder relativ schnell irgendwo unterschreiben würde und es dann eben heißt, Engelhardt und oder Tabakovic, die bleiben hier am Niederrhein, weil du halt eben jetzt diese Einnahmen nochmal hattest. Glaubst du, das ist realistisch, Andi?
Ich glaube, das ist realistisch, ja, weil wir dann ja auch das Geld haben. Und ich denke auch, dass es gut sein wird, wenn man jetzt Leute verpflichtet, die bei uns ja schon im Kader fest drin sind und hier auch ein gutes Spiel machen. Ich finde, Engelhardt macht eine richtig gute Saison, Tabakovic auch. Und wenn wir die beiden verpflichten könnten, sollten wir das auch machen.
Ja, sind beides absolute Bereicherungen. Heute schon als Leihspieler und perspektivisch natürlich auch. Also würde ich auch absolut gutheißen. Mit Engelhardt hast du jemanden gefunden. Simone, du sagtest das vor einigen Wochen schon, der gerade mit Neuhaus zusammen, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Neuhaus ist ja gefühlt auch ein Neuzugang jetzt wieder, so wie der wieder spielt, der da einfach sehr gut matcht, ne? Also Neuhaus kann da offensiv schalten und walten. Engelhardt ist das Backup hinten dran. Und ich hoffe, dass wir den noch lange mit der Raute auf der Brust sehen werden.
Ja, das hat man am Sonntag wieder gesehen, ne? Also Flo Neuhaus ist mittlerweile ungemein wichtig für die Balance im Mittelfeld, nach vorne, nach hinten. Der hat ganz oft das Pressing zerstört von Augsburg und hat dann direkt wieder den Ball verteilt. Und ja, und es macht Spaß, wirklich Spaß, ihm zuzugucken, ne? Und das genau wie die Personalie Skelly, das ist auch irgendwie komplett wiederbelebt, ne? Seit er da mehr Freiheiten nach vorne hat, denkst du, alter Schwede, ja, wie neue Spieler, wie ausgewechselt. Polanski hat die da irgendwie befreit in seiner Taktik. Ja, und das macht es, die beiden machen das Spiel wesentlich stabiler, finde ich, ja. Und
Definitiv.
ja, Polanski hat bei denen auf jeden Fall viel bewirkt. Und ja, aber es ist halt auch die Taktik, ne? Du hast ihn befreit aus dieser Dreierkette, der hat mehr Flexibilität jetzt, Joe. Der wirkt viel sicherer im Ballbesitz, wo du zwischendurch immer dachtest, so um Gottes Willen, was macht der denn? Ja, wo jeder sich mittlerweile beschwert hat über ihn. Und jetzt viel konzentrierter, die Passquote ist wesentlich besser und ja, ist wesentlich ruhiger, was er da macht, und das macht unheimlich viel fürs Spiel, finde ich.
Ja, definitiv. Also das sind Personalien, an denen du auch einfach noch mal festmachen kannst. Also da sieht man einfach, dass der Trainer da maßgeblich jetzt frischen Wind noch mal reingebracht hat, ohne dass ich da jetzt noch mal irgendwie auf Seoane rumhacken möchte. Aber unter Seoane hatte man ja schon lange, lange Zeit das Gefühl, dass die Luft da irgendwie raus ist. Und Polanski hat es eben geschafft, die Spieler auch richtig einzusetzen, dass du sagst, du gehst ganz bewusst mit einer Dreierkette hinten und stellst Skelly dann auf die rechte Schiene. Wenn ich da dran zurückdenke, dass Honorat auf der rechten Schiene stand, ne, dann könnte ich gerade im Dreieck springen, weil der einfach nur verschenkt war. Und ja, Skelly macht das perfekt. Also der fügt sich da genau richtig ein. Der hat auch den rechten Innenverteidiger schon gegeben. Du siehst einfach eine Weiterentwicklung wieder, die du ganz lange Zeit bei Skelly nicht gesehen hattest. Und ja, das alles spricht für die Mannschaft, für die einzelnen Spieler und natürlich für den Trainer. Matze, du bist ja auch schon ja, lange dabei beim Fohlenstammtisch. Wenn ich Skelly höre oder wenn die Personalie Skelly thematisiert wird, dann muss ich immer an den Podcast Papa denken. Ich muss immer an Frank denken. Weil Skelly und Frank, das war ja auch eine ganz besondere Beziehung. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Episoden über Skelly gesprochen wurde. Und Frank, ja, der hatte seine Meinung. Die hat er aber auch zu Recht. Und ja, ich würde ihn heute gern mal hören, unseren Frank, wenn er eben diese Entwicklung von Skelly sieht, was er auch von der Schiene halten würde. Wie siehst du denn seine Entwicklung von Joe Skelly auf der Schiene?
Ja, Björn, mir geht's ganz genauso. Unser Podcast-Papa hat immer den Joe Skelly den US-Boy genannt. Ich glaube, den Ausdruck verwendest du auch immer noch. Ja, ich muss auch jedes Mal dran denken, dass Frank sehr Skelly auf dem, wie sagt man, im
Auf dem Kicker
Fokus
hatte.
hatte in jeder
Ja.
Episode. Aber ja, mich freut es natürlich auch. Warum soll es mich nicht freuen, dass er so eine Entwicklung macht? Tor geschossen am Wochenende. Ich finde, bei ihm auch technisch irgendwie hat er sich weiterentwickelt in meinen Augen. Er läuft viel mehr, also er läuft in die Räume rein, wenn Platz ist und fast wie ein Offensivspieler, muss man teilweise sagen. Also da ist er sehr offensiv ausgerichtet. Und dieses Technische, das war ja mangelhaft teilweise unter Seoane. Und ich denke mal, das hat aber auch andere Gründe. Und ich will da auch gar nicht mehr drauf eingehen, auf diese Leidenszeit. Und ich bin mal gespannt, wo das noch hinführt. Er ist ja noch immer noch total jung. Ein Haufen Spiele auf dem Buckel. Riesenerfahrung gesammelt bei Borussia in der Bundesliga. Und hätten wir, glaube ich, nicht so erwartet, dass wir mal so positiv sprechen. Wobei das natürlich auch, wie gesagt, er ist ein junger Kerl und ich denke, die Entwicklung spricht aber jetzt wirklich für ihn unter unserem neuen Trainer.
Ja, definitiv. Also das unterschreibe ich genauso. Ich fand es, wie eben schon gesagt, auch schon ein bisschen schwierig in den letzten Jahren, weil du einfach gesagt hast, Mensch, unter dem alten Trainer stagnierte das alles, aber das hat nicht nur Skelly betroffen, das hat viele Spieler betroffen und die spielen jetzt teilweise wie losgelöst. Keine Ahnung, ob es daran liegt, dass Polanski selbst vor nicht allzu langer Zeit noch Spieler war, viel mit jungen Leuten zusammengearbeitet hat in seiner jüngeren Trainervergangenheit. Unterm Strich ist es egal, weil Polanski abliefert, die Mannschaft abliefert und du auch einfach siehst, dass da, wie gesagt, was entsteht und die Jungs auf dem Platz alle Spaß haben und so muss es auch einfach sein. Ein weiterer Fakt, wo wir sehr häufig drüber gesprochen haben, was ja nicht gerade für uns gesprochen hat, war die Laufleistung. Und wenn man sich da jetzt mal das Spiel am Sonntag nochmal anguckt gegen Augsburg, dann haben wir da die 120 Kilometer wieder geknackt. Ich glaube, Bernd war es, der immer wieder angesprochen hat, warum fighten die nicht mehr, warum kämpfen die nicht mehr, warum rennen die nicht mehr, rennen können sie immer. Und ja, statistisch gesehen muss ich ihm da schon recht geben, ne? Also ganz häufig hatten wir da eben miese Laufleistungen. Das heißt, der Gegner hat viel den Ball, kann viel schalten und walten. Und ja. Jetzt gegen Augsburg hast du dann gesehen, selbst bei einem 4-0, du kannst den Gegner laufen lassen, du kontrollierst das Spiel und so soll es eigentlich auch sein. Ja, jetzt lasst uns vielleicht mal auf morgen Abend nochmal blicken, wenn dann eben das nächste Bundesligaspiel schon ansteht, 20:30 Uhr in Hoffenheim. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann das Spiel ganz schwer einschätzen, weil zum einen, das letzte Bundesligaspiel ist noch nicht lange her. Und zum anderen, Hoffenheim hat in diesem Jahr noch kein Spiel gemacht. Die waren ja von einer Spielabsage betroffen am vergangenen Spieltag und gehen jetzt ohne Pflichtspiel im Kalenderjahr 2026, morgen in das Jahr rein. Andi, spricht das für Hoffenheim, dass die frische Beine haben? Spricht das für uns, weil die quasi noch kein Pflichtspiel gemacht haben? Wie siehst du das?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass das 4-0 gegen Augsburg uns einen Schub gegeben hat und dass wir den Schub mitnehmen können nach Hoffenheim. Hoffenheim hat ja noch kein Spiel gehabt. Die wissen gar nicht, wie sie jetzt gestartet sind oder wie sie jetzt starten. Wollen wir mal schauen. Vielleicht wird es ja, ich weiß auch gar nicht, wie viele Gladbach-Fans da sein werden. Letztes Jahr und letztes Mal waren ja irgendwie, glaube ich, 14.000, 15.000 da. Das wird morgen wahrscheinlich nicht so sein, weil es in der Woche ist. Aber vielleicht können wir das auch zu unserem 18. Heimspiel machen, wenn genug Fans hinfahren.
Ja, das kann gut sein. Also ich erinnere mich sehr, sehr gerne an das letzte Spiel in Hoffenheim. Da war ich nämlich auch im Block und da ist endlich diese unsägliche Serie gerissen, dass wir das nicht hinbekommen, zwei Spiele in Folge zu gewinnen. War kein gutes Spiel von unserer Borussia gewesen, aber am Ende haben wir trotzdem gejubelt. 2:1 ging es, glaube ich, aus. Und ja, würde ich für morgen natürlich auch direkt nochmal unterschreiben. Aber zu den Tipps oder den Prognosen kommen wir natürlich wie immer am Ende. Ich bin wirklich sehr gespannt, was da morgen passieren wird. Hoffenheim, die ja braucht man gar nicht irgendwie schön oder schlecht reden, je nachdem, wie man es sehen möchte. Eine Bombensaison für ihre Verhältnisse bisher spielen, hatten einen riesigen Kaderumbruch und machen das wahnsinnig gut. Und für mich ist es gerade wirklich nicht zu greifen, was erwartet uns da morgen. Ich denke, es wird auf jeden Fall ein anspruchsvolleres Spiel werden mit deutlich mehr Offensivwucht, als das am Sonntag der Fall war. Ja, also da gehen die besten Wünsche und Hoffnungen in unsere Defensivreihen, dass sie das wieder sehr, sehr gut machen, alles wegverteidigen. Und dann, ja, gucken wir uns da einfach mal an, was da passiert. Und ich hoffe ja mal, dass ich ein kleiner Glücksbringer bin, weil, wie gesagt, ich bin morgen auch wieder vor Ort und hoffe mal, dass ich die 3 Punkte wieder mit nach Hause nehmen kann. Ja, Simone, wie blickst du auf den nächsten Gegner Hoffenheim?
Ja, also man muss sagen, ich sehe die schon noch vor uns. Also ich sehe die als Favoriten morgen wegen ihrer Heimstärke, wegen ihrer großen Konstanz in dieser Saison. Ja, die spielen das zu Hause echt gut und auch die Ergebnisse sind immer knapp eigentlich. Ich vermute, die werden das Spiel kontrollieren, viel Ballbesitz haben und du musst dann halt, ja, du musst defensiv gut stehen. Und ich denke, du musst im Mittelfeld groß aggressiv sein, dagegen pressen. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, wird das Mittelfeld sein, weil die haben auch gute Außenbahnen, die haben wir auch. Ja, das ist eigentlich ziemlich ähnlich. Die spielen ähnlich das zu Hause, was wir auch spielen können, wie wir Sonntag gesehen haben. Aber da musst du natürlich dann auch dagegen halten. Also so leicht ist jetzt. Und für Augsburg gegenüber zu sagen, wie Sonntag, wird es nicht. Ne? Also da ist schon eine Menge Intensität, denke ich, drin. Auf jeden Fall.
Definitiv. Und wenn man sich jetzt einfach mal so die letzten Spiele von Hoffenheim anguckt, klar, über die Weihnachtspause, über die Winterpause ist jetzt eben eine Unterbrechung drin, aber von den letzten 10 Spielen haben die nur 2 verloren. Also das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Und diese Spiele wurden verloren. Ich weiß es nicht mehr genau, was das andere war, aber das war unter anderem Dortmund, wo du auch sagen kannst, jo, das kannst du halt auch mal verlieren. Also das wird schon ein dickes Brett, das da morgen zu bohren ist. Und ich bin sehr gespannt. Die können wegen mir so viel den Ball haben, wie sie wollen. Die können das Spiel gestalten, wie sie wollen. Die sollen uns nur keinen reinmachen hinten. Und dann bin ich schon glücklich. Und alles andere ist meiner Meinung nach ein Bonus. Aber wie gesagt, zu den Tipps kommen wir gleich. Matze, wie guckst du morgen auf das Spiel drauf?
Ja, also ich sehe das auch wie die Simone. Hoffenheim ist eigentlich der Favorit. Ist für mich auch eigentlich ein Überraschungsteam oder das Überraschungsteam der Bundesliga, weil hängen direkt hinter den Großen, haben gute Transfers getätigt, haben ja auch vom FC Lemperle geholt und mit Burger, Kramaric hat ja auch mal wieder getroffen zuletzt und die haben schon einen starken Kader eigentlich zusammengesetzt. Und ich denke auch, es wird eine knappe Kiste. Vielleicht haben wir auch einen kleinen Heimvorteil durch unsere Fans. Und wird auf jeden Fall eine knappe Kiste, sehe ich ganz genauso. Und drücken wir mal die Daumen, dass wir da irgendwie Punkte mitnehmen.
Ja, also ich bin gespannt, wie viele Fans morgen vor Ort sein werden. Ich habe jetzt vorab nichts gehört, was da erwartet wird an Gästefans, aber ich denke, es werden auf jeden Fall wieder einige sein. Ist ja in Hoffenheim meistens so, dass da viele Gäste mitreisen und ja, gerade bei den großen Vereinen, bei den Traditionsvereinen allen voran, ist dann der Auswärtsblock gut gefüllt, beziehungsweise nicht nur der Auswärtsblock, auch die Blöcke drumherum. Und wir gucken mal, was das dann morgen wird. Hoffenheim, wenn ich mich nicht täusche, Tabellensiebter, Tabellensechster, irgendwie sowas in der Region. Also spiegelt dann auch wieder, dass die auf jeden Fall Favorit sind zu Hause. Ja, das in Kombination mit den letzten Spielen. Also, das ist wie gesagt schon ein dickes Brett, das da morgen zu bohren ist. Aber nichts ist unmöglich. Borussia ist jetzt gerade gut drauf. Ich hoffe, wir können diesen Wind, diesen Aufwind von vergangenem Sonntag mitnehmen. Und ja, würde sagen, wir gucken mal auf unsere Tipps, Simone. Was ist denn dein Tipp für morgen, wenn es
Also,
dann heißt 20:30 Uhr Hoffenheim-Gladbach?
ja, also Hoffenheim hat noch nicht gespielt dieses Jahr. Wir haben den Aufwind von Sonntag und gut gestartet. Also bin ich guter Hoffnung und ich tippe auf 1-1.
Okay, ja, guter Tipp. Andi, was ist dein Tipp für morgen?
Ich tippe 1-2 für uns.
Noch besserer Tipp, würde ich jetzt aus Fansicht sagen. Matze, was denkst du, wie das Spiel morgen endet?
Hat der Andi mir die Tipps weggenommen oder mein Tipp?
Wäre auch mein Tipp gewesen. Also pass auf
Okay.
jetzt, was du machst.
Dann muss ich 1 erhöhen auf 1:3.
Okay, ja. 1:3 wäre natürlich ein sensationeller Auswärtssieg. Ja, ich hätte tatsächlich auch 1:2 getippt. Das nächstgelegene Ergebnis wäre jetzt dann tendenziell eher das 1:1 von Simone gewesen. Ich kann nicht erhöhen, das wird nicht funktionieren. Na, dann sage ich eben, Hauptsache, die machen uns keinen rein, alles andere ist Bonus. Wir gewinnen 1:0, irgendwie dreckig in der 87., 88. Minute und holen die 3 Punkte mit nach Hause.
Tabakovic natürlich.
Natürlich Tabakovic, genau. Nach Flanke von Honorar oder Netz, gucken wir dann. Na, sehr gut. Ja, dann sind wir mal sehr gespannt, was da morgen passieren wird in Hoffenheim. Und ja, war sehr, sehr schön mit euch. Es war vor allem sehr schön, dass wir wieder zahlreich hier vertreten waren. Liebe Fans da draußen, wenn ihr morgen im Stadion seid, kommt gut hin und wieder zurück. Ansonsten bleibt natürlich wie immer gesund und dann hören wir uns nach dem Spiel in Hoffenheim wieder. Macht's gut und liebe Grüße aus dem Saarland.
Natürlich auch von mir. Gruß noch in die Runde. Ich habe noch gar nicht ein frohes neues Jahr gewünscht. Ich hoffe, ihr seid alle so gut gestartet wie die Borussia. Möge es so weitergehen. Wie der Björn schon sagt, wer hinfährt, kommt gut an. Auch nach Hamburg. Das ist ja immer eine Riesentour und von allen immer groß gewünscht. Ja, lasst es krachen da. Und ja, alles Gute für 2026 und Grüße aus dem Siegerland.
Auch von mir liebe Grüße aus dem Norden. Freue mich, wenn ganz viele Gladbacher am Samstag in Hamburg sind und dass wir da hoffentlich auch gewinnen werden.
Ja, auch von mir nochmal liebe Grüße. War schön gewesen, nach so langer Zeit mal wieder dabei gewesen zu sein. Und drück auch allen die Daumen, die nach Hoffenheim, Hamburg fahren, auch aus meinem Fanclub. Und gute Anreise und Abreise, auch bei den Witterungsbedingungen. Ich wünsche euch allen viel Spaß und eine schöne Woche.
An der Stelle natürlich noch liebe Grüße an die Riesling-Rauten und die Berschfohlen. Macht's gut. Ciao.